Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Guten Morgen, Philipp.
Moin, Joshua. Und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum 5. Türchen des Treecorder Adventskalenders. Und heute wollen wir uns dem Thema Roboter widmen, genauer genommen humanoiden Robotern. Damit bleibt noch ein ganz großes Feld unbespielt. Aber das Thema ist nicht nur ein klassisches Science-Fiction-Thema. Es ist ja auch ein Thema, das uns in den letzten paar Jahren schon in den allgemeinen Medien immer mal wieder begegnet und sicherlich ein spannendes Thema auch für die nahe Zukunft ist. In diesem Sinne, Joshua, was glaubst du, wann gibt es die ersten so richtig serienreifen humanoiden Roboter, die bei dir im Haushalt das Putzen übernehmen?
Ich denke mal in 5 Jahren. Also ich gucke mir öfter mal die Fortschritte von Optimus an bei Tesla. So, die sind die, glaube ich, am nächsten dran sind an einem Massenmarktprodukt im Westen, muss man immer dazu sagen. China ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel, die deutlich weiter sind in der Alltagsintegration von Robotern. Aber also bei uns im Westen, ich würde sagen, so in 5 Jahren mit Modellen, die richtig viel können und dann den Early Adoptern quasi zur Verfügung stehen. Das wäre so meine Prediction.
Okay. Was siehst denn du auf dem Weg dahin als größte Hürde? In meinem Verständnis ist das ja neben all den ganz offensichtlichen Dingen wie, was weiß ich, Koordination, Verständnis von Tätigkeiten, Umfeld erkennen, bla bla, ist vor allen Dingen die Energieversorgung ja ein Riesenthema. Denn wenn man so einen humanoiden Roboter neben den Menschen stellt, dann stellt man fest, wir Menschen sind ganz schön großartige Roboter. Wir kommen nämlich mit erstaunlich wenig Energie aus, anders als unsere auf Silizium und Motoren und dergleichen angewiesenen mechanischen Kompagnons. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung für so einen alltagstauglichen humanoiden Roboter?
Ich hätte tatsächlich auch Energie gesagt. Also du hast ja selber schon gesagt, die ATP-Synthese ist halt das Effektivste, was man kennt in den Naturwissenschaften, was Energiebereitstellung, also Energiegewinnung angeht. Super effizient, super krass, wenn man sich das mal genauer anguckt. Da könnte man eine eigene Episode drüber machen. Und wenn man es jetzt nicht schafft, den ATP-Zyklus für Roboter zu entwickeln. Also es wird ja auch viel bionisch geforscht. Also es werden zum Beispiel auch DNA-Datenspeicher und sowas erforscht. Deswegen, da kenne ich mich aber nicht besonders gut aus. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es ganz normal ein Plug-and-Play-Roboter wird. Dann werde ich auch sagen, die Energiegewinnung, also die Energiebereitstellung. Wir hatten das ja eingangs, ich glaube, in der ersten Episode hatten wir schon darüber gesprochen, dass ich glaube, ein Riesenproblem der Zukunft ist die Energieversorgung. Und das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es gibt Sachen, die jeder auf dem Schirm hat. Das ist zum Beispiel die Energiebereitstellung bzw. Strombereitstellung für E-Fahrzeuge. Das ist irgendwie so in den Zeitungen und da redet jeder drüber und sagt, ja, das können wir ja gar nicht alles laden, wenn jetzt jeder ein E-Auto hätte und so. Aber es gibt halt ganz viele Faktoren und ganz viele Bereiche in der Industrie, die extrem energiehungrig sind und von Datenzentren mal ganz abgesehen, da werden halt humanoide Roboter auch ein Riesenfaktor sein, weil der Energieverbrauch wird enorm sein und ich glaube, da kommt die Energieproduktion einfach nicht hinterher, egal wie viel da jetzt investiert wird. Wenn wir davon ausgehen, dass es ein Massenmarktprodukt wird. Und da muss man halt schauen, also konservative Schätzungen wie von Morgan Stanley zum Beispiel, die gehen davon aus, dass der Markt für humanoide Roboter bis Mitte des Jahrhunderts 5 Billionen Dollar erreichen wird. Also unsere Billionen. Mhm. Und das ist ein krasses Brett. Dann hast du eine ganze Industrie mit eigenen Lieferketten, Reparatur, Wartung, Support, also ein riesen Rattenschwanz dran. Und das wäre dann, ich glaube, also jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, es wäre 2-2,5 mal so groß wie die gesamte Autoindustrie, inklusive allen Zulieferern.
Ja. Wobei, muss man ja zwei Dinge jetzt, wenn es um Energie geht, nochmal kurz trennen, ne? Das eine ist, die Energie zu erzeugen und bereitzustellen für so einen Roboter. Okay, ne? Größere Haushaltsmaschine, mehr Stromverbrauch, haben wir die Dinger alle, dann verbrauchen wir auch alle mehr Strom. Und das andere ist die Energiedichte, die dem Roboter speicherfähig zur Verfügung steht. Das, was du über die ATP-Synthese angesprochen hast, also so wie wir sozusagen biochemisch bei uns Energie erzeugen, dass wir einfach noch keine Batterien haben, die in der Lage sind, auf so engem Raum, auf so kleinem Raum, wie einem humanoiden Körper, die gleiche Menge Energie zur Verfügung zu stellen. Ne? Wir das hier nicht durcheinander bringen. Und vielleicht darf ich zu dem Energiepunkt ganz kurz einen Kommentar aus unserer Community einfließen lassen. Da hat nämlich im Discord Herr Düsentrieb einen coolen Kommentar geschrieben. Und ich lese ihn jetzt nicht ganz, das könnt ihr bei uns auf dem Discord selber machen, aber er hat angemerkt, dass an der europäischen Strombörse kann man jetzt Strom für 2030 billiger einkaufen als für 2026, weil sozusagen die davon ausgehen, dass das grundsätzlich günstiger wird. Und er hat geschrieben, weiterhin wird geschätzt, dass in den USA bis 2030 der Anteil für KI-Rechenzentren 10% des Gesamtstrombedarfs ausmachen wird. Allerdings bedeutet das auf Deutschland übertragen nicht, dass Strom unbezahlbar werden würde. Fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, worauf sich diese 10% beziehen oder auf welche Studie oder Daten. Das hat er nicht dazu geschrieben, aber fand ich nochmal einen ganz spannenden Punkt und wollte ich hier mal mit einfließen lassen, weil das so schön passte. Okay, Thema Strom und Thema Geld hast du angesprochen, ja. Ne? Was für ein krasser Markt da drin steckt.
Ja. Und da nochmal, weil ich Morgan Stanley angesprochen hatte, ich habe vor ein paar Wochen mir von denen ein Paper angeschaut dazu. Mhm. Die gehen davon aus, und das ist relativ konservativ geschätzt, haben sie auch angemerkt, dass es Mitte des Jahrhunderts etwa 1 Milliarde humanoide Roboter geben wird. Im Alltag und in der Industrie. Und in kommerziellen Szenarien. Also jetzt mal den Burgerbräter und so weiter. Und die gehen aber davon aus, dass 80-90% eben in Industrie und diesen kommerziellen Zwecken sein werden und der kleinere Rest im Haushalt. Ja. Und wenn man Elon Musk fragt, der geht halt davon aus, dass es schon in 5-10 Jahren so ist. Da gab es ein ganz spannendes Panel von ihm und Jensen Huang von Nvidia, die darüber gesprochen haben und die ja unterschiedliche Ziele verfolgen. Also während Tesla mit dem Optimus eher in den Massenmarkt geht für Privatanwender und für Industrie im Sinne von Ersetzen menschlicher Arbeiter in zum Beispiel gefährlicherem Umfeld, wo Arbeitsschutz ein großes Thema ist, geht es bei Nvidia ja jetzt schon, was viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, gerade um Industrieoptimierung. Also wir haben ja diese digitalen Fabriken, wo du ein digitales Abbild deiner Fabrik hast und die Prozesse optimieren kannst und so weiter.
Virtuelle.
Ganz spannend.
Virtuelle. Genau. Virtuelle Präzisierung. Fabriken, ja. Als 1:1 Klone der Realität für Prozessoptimierung und dergleichen. Super spannend. Das ist aber
nicht das
virtuelle
Thema.
Virtuelle Klone ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ach Gott, wir können uns echt verlieren hier im Quatschen. Ganz spannend finde ich daran, weil du Industrie so groß einschätzt. Das glaube ich nämlich auch, denn was man nicht vergessen darf, wir haben jetzt ja schon super viele Roboter in der Industrie, auch nochmal ein eigenes Thema. Nichtsdestotrotz ist ja über unsere Lebenswelt und damit auch zwangsläufig unsere Arbeitswelt, weil die ist ja essentieller Bestandteil unserer Lebenswelt, ist einfach auf uns mit unserer Physiologie ausgerichtet. Und viele Dinge können wir einfach extrem gut erledigen in unserer Industrie, weil es halt unsere Industrie ist. Und dafür nicht humanoide Roboter zu entwickeln, ist ziemlich schwierig. Da habe ich irgendwo mal ein cooles Beispiel gehört. Ich kann es nicht korrekt zitieren, weil ich nicht mehr weiß, wer es erzählt hat. Aber ich hatte irgendwo in einem Gespräch, wahrscheinlich war es ein Podcast. Wenn ich ihn finde, packe ich es in die Shownotes, sonst entschuldige ich mich jetzt bei den Autorinnen und Autoren. Hatten die erzählt, dass ein großer Fleischhersteller das Problem hatte, mit den Maschinen seine Filets oder Steaks richtig wenden zu lassen und richtig verpacken zu lassen, weil alles, was du da an Maschine für machst mit Druckluft und irgendwie Roboterarmen oder dergleichen, war alles zu grob, hat für zu viel Schaden und Ausschuss gesorgt. Und dann haben die sich mit einem Prothesenhersteller, ich meine Otto Bock hier, zusammengetan und haben einfach künstliche Hände an die Maschine gebaut. Weil die haben die feine Sensorik, die sind super filigran im Greifen und allen, und dann konnte das Fleisch einfach von künstlichen Händen gegriffen werden. Und das, finde ich, ist so ein schon dann ja sehr altes, weil schon etabliertes Beispiel, warum humanoide Roboter in der Industrie total viel Sinn machen.
Und das spricht so einen spannenden Gedanken an. Also sie sind halt optimiert für unsere Arbeitswelt, ne? Also wir haben halt unsere vier Finger und den Daumen und darauf ist natürlich alles ausgelegt, was wir mit unserer Arbeit erledigen. Aber dann wird es spannend zu sehen, ob humanoide Roboter tatsächlich nur eine Übergangslösung sind, die ein relativ kurzzeitiges Phänomen sein werden. Weil wenn der gesamte Arbeitsmarkt sich automatisiert hat durch den Einsatz, also breiten Einsatz von Robotern, dann muss man sich auch die Frage stellen, ist dann die Arbeitswelt wirklich noch optimiert auf fünf Finger oder braucht es dann halt irgendwann andere Roboter, weil vielleicht ist es nicht die effizienteste Methode, um Arbeit zu erledigen und wir haben dann irgendwie Nano-Assembler oder was auch immer, dann braucht man das alles nicht. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem, weil wenn ich mir anschaue, was heute in unserem demokratischen System wir als Normalbürger, sage ich mal, an Macht haben, also woher rührt unsere Macht? Das ist die Arbeitsleistung. Und wenn wir jetzt ein kapitalistisches System haben, was sich selbst genügt, weil halt ein paar große Firmen die gesamte Arbeitsleistung bereitstellen und den Markt quasi unter sich aufteilen, dann ist halt echt die Gefahr da, dass Menschen einfach keine Rolle mehr spielen für die Wirtschaft und entkoppelt sind vom Wirtschaftssystem, dadurch keine Arbeit mehr haben, weil sie nicht gebraucht wird. Es gibt keinen Grund, Menschen einzustellen, wenn du einen Roboter hast, der nicht schläft, das kennt man ja alles, ne? Der arbeitet dann, der geht auch nicht, der malt sich keinen französischen Schnurrbart auf und geht streiken. Der ist einfach immer am Start, muss nur geladen werden, der jammert nicht und macht seine Arbeit, er hat keine Wünsche.
Spannender Punkt, den du ansprichst mit dem, was ist sozusagen ist unsere eigentliche Macht, ne? Und klar, man kann keinen Generalstreik machen, der die Regierung zu irgendwas bewegt, wenn man nichts bestreiken kann, weil es nichts mehr sozusagen an Wirtschaftsleistung zu tun gibt. Das heißt, die humanoiden Roboter könnten uns ersetzen und damit aber, und das war ja dein Ausgangspunkt, ziemlich schnell auch irgendwann sich selbst ersetzen, weil wenn es keine Menschen mehr in der Arbeitswelt gibt, brauchst du keine humanoiden Roboter mehr. Und dann kann man auch Fabriken bauen, die einfach vollkommen ohne irgendwas in humanoider Form zurechtkommen. Braucht man nur nicht mal Nano-Assembler oder irgendwelche krasse andere Sci-Fi-Tech für. Ne? Man muss nur einmal an den Punkt gekommen sein, keine Menschen mehr im Rahmen der Produktion zu benötigen. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Frage in puncto Roboter, also humanoide Roboter. Nämlich, also ich glaube, die werden kommen, ob wir das wollen oder nicht. Wir Menschen sind ja einfach, wie bekannt, nicht gut da drin, Zukunftsfolgenabschätzung für neue Technik zu machen. Also wird es die geben, dann wird es das Problem geben und dann werden wir uns irgendwas überlegen müssen. Das heißt, wir müssen uns nicht nur überlegen, nehmen die uns die Arbeit weg? Also weil, wenn sie so gut funktionieren wie jetzt angedacht, ist die Antwort einfach ja. Sondern wir müssen uns dann überlegen, okay, was machen wir denn dann? Und das ist aber vielleicht nochmal in Kombination mit KI, ne, und humanoiden Robotern, das ist so ein bisschen der perfekte Sturm für eine komplett globale Umkrempelung der Arbeitswelt. Und dann müssten wir das Leben neu denken, beziehungsweise vielleicht müssen wir zurückgehen zu den alten Griechen, die ja der Meinung waren, ein freier Mann sollte nicht arbeiten. Ja, gut, die haben das über Sklaverei geregelt und haben das auch, ne? Aber ich will mir diese Position nicht zu eigen machen. Ich will damit nur darauf hinweisen, dass es durchaus schon mal Zeiten in dieser Welt gab, wo manche Menschen sich Gedanken darüber gemacht haben, was ist ein gutes Leben jenseits von Arbeit. Dafür scheint uns aber es an Fantasie zu fehlen. Wollen wir da eine Extra-Episode zu machen? Ich finde das gerade ein super spannendes Thema, was kommt weg von humanoiden Robotern, weil ich hätte noch ein paar Roboterpunkte.
Ja, total. Also der Verlust der Arbeitswelt ist ja auch nur der erste Dominostein. Ne? Wenn die Arbeitswelt, also wenn ich mir angucke, Politik ist ja heute hauptsächlich Vermittler zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und versucht den Gesellschaftsvertrag quasi aufrecht zu erhalten und zu optimieren. Im Optimalfall. Und wenn da die Grundlage weg ist und im Prinzip ein paar große Firmen den gesamten weltweiten Arbeits- und Produktionsmarkt, also eigentlich die ganze Wirtschaft unter sich aufteilen, muss man sich auch die Frage stellen, wie relevant ist Politik dann noch? Und was ist dann Mitsprache überhaupt? Wenn halt die Machtgrundlage des einzelnen Wählers weg ist. Also das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Da gibt es ganz, ganz viele Dominosteine, die dann umkippen können.
Okay. Also wird nochmal ein eigenes Thema. Humanoide Roboter stellen uns aber, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, angenommen, wir hätten die schon. In 5 Jahren kommt der erste Optimus irgendwas raus. Ja? Und du kannst ihn dir kaufen. Kaufst du ihn und hast ihn bei dir zu Hause im Einsatz?
Ich auf keinen Fall. Nee. Also, ich glaube ja, das zugrunde liegende Problem bei dem Ganzen ist diese Komfortfalle, womit ich mich wirklich seit Jahren schon beschäftige, was ich ganz gruselig finde, weil ich merke, wie unser Gehirn darauf gepolt ist, immer den einfachsten Weg zu finden, den Weg des geringsten Widerstands. Und ich glaube, das ist richtig schädlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Sachen macht, die halt Kacke sind, im Sinne von, sie sind notwendig, aber ich habe keinen Bock drauf. Und das ist halt das, woran man wächst. Und jetzt haben wir irgendwie nur noch Komfort. Wir benutzen Google Maps für jeden Scheiß. Ich habe da mit meiner Frau drüber gesprochen. Vor 10 Jahren haben wir so ein Europa-Motorrad gemacht und wir haben alles mit Papierkarten gemacht. Und wie cool das war. Wie cool das auch war, sich zu verfahren, was wir für coole Erlebnisse hatten und so. Und jetzt alles Komfort. Es muss alles schnell gehen. Ich will mich nicht verfahren. Ich will in der Unterkunft mit den besten Google-Bewertungen sein, damit ich auch ja nicht eine falsche Entscheidung treffe und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Roboter könnten da tatsächlich die Dornenkrone des Ganzen sein, dass man dann immer mehr abgibt und also immer mehr von seiner Autonomie abgibt. Und das ist, glaube ich, eine riesen, riesen Gefahr, weil das Smartphone hat uns ja gezeigt, wo das hinführen kann. Das gruselt mich eher. Also für mich wird es auf keinen Fall geben. Ich denke eher die ganze Zeit darüber nach, wie ich mein Handy weniger benutzen kann.
Finde ich einen ganz spannenden Punkt, ne? Alle Fähigkeiten, die wir nicht benutzen, verkümmern. Und jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob es eine relevante Fähigkeit ist, dass ich meine Fenster selber putze oder den Geschirrspüler einräume. Oder ob das nicht eine Fähigkeit ist, die gerne auch verkümmern dürfte. Denn ich kann ja auch nicht mehr draußen in der Wildnis einfach so ein Feuer anmachen oder mit bloßen Händen irgendwas erlegen oder so. Ne? Also ich glaube, es gehört zur Weiterentwicklung der Menschen auch im Gesellschaftskontext, dass wir gewisse Fähigkeiten verlieren und gegen neue tauschen. Aber das Ausmaß und die Schnelligkeit, die humanoide Roboter dann mitbringen könnten, das ist, glaube ich, jenseits dessen, was wir im Rahmen von so einer gesellschaftlichen Evolution, keine Ahnung, ob man den Begriff in dem Kontext benutzen darf, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ich glaube, das ist viel zu schnell, schaffen wir nicht.
Und andere Sache, wir haben noch gar nicht über den Punkt gesprochen, wenn du einen Roboter hast, der über eine Software gesteuert ist, der auch gehackt werden kann. Also es ist eine Sache, wenn mein Laptop gehackt wird, aber eine andere, wenn mein Optimus gehackt wird, der in der Küche mit dem Messer meine Möhren schneidet.
Yep. Yep.
Das, und da sehe ich auch einfach, also ich habe mir noch von keinem erklären lassen, wie das Problem gelöst werden soll. Auf eine überzeugende Art und Weise.
Sci-Fi-Fans würden jetzt ja sagen, durch hart encodete Robotergesetze von Asimov.
Ha? Ja, aber die sind ja, wenn du dich mit den Alignment-Forschern auseinandersetzt, sind die halt doch nicht so sicher, wie man dachte.
Richtig, ne? Aber ich glaube, die Asimov'schen Robotergesetze sind trotzdem hier erwähnenswert, weil Absolut. Ich finde, wenn das, also der hat die 42, 1942 hat er die rausgehauen. Ja.
Hammer.
Und das ist schon der Hammer. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser ganze Sicherheitsgedanke, der ist super relevant, aber nicht so groß, wie die meisten Leute denken. Ja? Also ich glaube, wenn die Dinger erstmal am Markt sind, dann werden die Bedenken bezüglich Datenschutz, also und überhaupt allgemeine Sicherheit, die werden den Erfolg dieses Geräts nicht verhindern.
Nee.
Na?
Nee.
Das, also.
Wir müssen uns nur das Smartphone angucken. Also wir haben ja eine große Case Study.
Ja, definitiv. Ja.
Ja.
Und genau, und hart encodete Robotergesetze tun es halt leider auch nicht, muss man feststellen. Ne? Ich glaube, da könnte man tatsächlich, ja, müsste es irgendwie eine mehrfach gestaffelte Absicherung geben. Und andererseits darf man aber auch nicht vergessen, das haben wir Menschen untereinander ja auch nicht.
Ja,
also,
das stimmt.
Ja, deswegen, ich glaube, das wird nicht der Sargnagel des Ganzen sein, aber ist definitiv ein relevanter Punkt. Ja.
Was vielleicht noch wegen Eingangs hatte ich ja schon erwähnt, dass die Märkte im Westen und China deutlich anders aussehen. Das ist vielleicht auch mal ein guter Punkt zu der Skalierung. Also ich glaube, dass große Massenprodukte erstmal aus China kommen werden. Also BYD hat ja schon, ich glaube, 1500 oder 2000 humanoide Roboter im Einsatz dieses Jahr und wollen das nächstes Jahr schon auf 20.000 hochskalieren. Also sind da schon am Produzieren. Weil die Gesamtkosten, also momentan kostet ein humanoider Roboter, also letztes Jahr war das, als ich das gelesen habe, waren $200.000. Und in China war es die Hälfte, weil halt die ganze Lieferkette alles günstiger ist. Und das wird spannend sein zu sehen, wie die Skalierung dann funktioniert, weil ich glaube, dass Tesla und BYD auf relativ ähnlichem Level sind. Das sind jetzt die einzigen, wo ich mich ein bisschen mit auskenne. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Player da in China sonst noch unterwegs sind, aber die aus einer ähnlichen Richtung kommen und in eine ähnliche Richtung wollen. Und da profitiert einfach BYD, glaube ich, von der günstigen Lieferkette in China. Und das wird dann natürlich nochmal eine spannende Frage, weil wenn China jetzt den Markt dominieren sollte und der Westen halt nicht seine Märkte davor schützt oder wie auch immer, dann hat das natürlich nochmal ganz andere Fragen. Also werden die dann, haben die dann eigene Software, die halt auf unsere Datenschutzbedürfnisse eingeht oder nicht? Wie viel Daten fließen ab? Es ist ja heute schon sehr, sehr schwer auch kontrollierbar, ne, muss man dazu sagen. Das wird ein spannendes Ding. Aber das ist, also es gibt Prognosen, dass halt schon 2040 die günstige Lieferkette in China dafür sorgt, dass so ein humanoider Roboter nur 15.000 € kostet. Und das wäre natürlich super krass. Das ist halt in 15 Jahren.
Naja. Oh,
also was ich damit sagen will, ist, es ist näher, als wir denken.
Ja. Und zugleich wird dann eine krasse Zukunfts-Sci-Fi-Technik auf eine größtenteils vollkommen unvorbereitete Gesellschaft treffen.
Ja, wie beim Smartphone.
Denn die ganzen Ankündigungen, also wenn man sich jetzt, was ich so die Tesla-Events anguckt oder so, klar gibt's da immer auch was drüber zu lachen, was da so passiert. Dabei finde ich aber, verharren die Leute immer im Lachen, ohne wirklich sich zu überlegen, ja okay, noch läuft das vielleicht alles nicht perfekt, aber wie schnell ist es dahin gekommen, wo es jetzt ist und wie viel schneller wird es zu nächsten Punkten kommen? Das finde ich, vergessen die Leute immer, und deswegen gibt es zu wenig Menschen, die sich jetzt schon Gedanken drüber machen, wie soll eine Welt aussehen, die gut funktioniert für uns Menschen, wenn diese Technik da ist.
Und was ganz spannend ist, das wäre auch meine Frage an die Produzenten, was genau das Ziel ist. Also ist es möglichst viele Daten sammeln, um die Roboter noch besser zu machen? Das, also wir sehen das jetzt ja mit den LLMs, dass die dieses Chatbaiting betreiben. Also es endet ja immer mit einer Frage, soll ich dir das in der Grafik darstellen oder soll ich dir einen Plan machen oder hast du da noch weitere Fragen? So, es ist immer dieser, es ist wirklich darauf trainiert, dass man weitermacht, einfach um mehr Daten zu generieren, mehr Training zu ermöglichen und so das System am Laufen zu halten. Was mich dann ja schon zu der Frage bringt, okay, sind sie wirklich an einem Endkundenprodukt interessiert oder bin ich gerade nur Trainingshilfe für ihre KI, mit der sie eigentlich ganz andere Sachen vorhaben? Ist es nur so ein Zwischenschritt? Und das wird natürlich auch die Frage sein bei Robotern. Also werden alle Daten abfließen? Gibt es dann sowas wie Chatbaiting mit dem Roboter, dass er mich immer fragt, kann ich das noch machen, kann ich das noch machen, kann ich das noch machen? Und ich immer sage, ja, weil ich will ja mehr Komfort. Und dann wird er immer besser trainiert, damit ich am Ende dann überflüssig bin.
Ja, auch ein spannender Punkt. Ich glaube aber, der primäre Antrieb ist, die Technik wird kommen. Wir wollen an dem Billionenmarkt mitverdienen. Also bauen wir mal. Ich glaube, das ist die ganz simple primäre Motivation. Und in dem Prozess des bauen wir dann mal, dann werden die Entwicklerinnen und Entwickler genau diese Fragen, die du dir gerade stellst, sich auch stellen. Und dann wird irgendjemand ausrechnen, womit machen wir langfristig mehr Profit. Und das wird dann eingesetzt. Mhm. Ja, also ich glaube, was das angeht, sind wir Menschen und die das produzieren, sind ja nun mal auch alles Menschen, leider erschreckend leicht zu kalkulieren.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal einen Strich runter, weil wir haben unser Türchenzeitfenster schon wieder ordentlich überschritten. Und lassen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal mit so ein paar Fragen weiterdenken. Nämlich vor allen Dingen der Frage, was bräuchte es eigentlich für uns in der Gesellschaft, um mit der Entwicklung humanoider Roboter gut umgehen zu können? Was wären Strategien und wie schätzt ihr das Thema Sicherheit und Robotergesetze zum Beispiel ein? Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare und Anregungen. Kommt gerne im Discord vorbei, Link dazu in den Shownotes. Dann diskutieren wir da weiter. Ansonsten schönen Dank fürs Zuhören und wir verweisen an dieser Stelle nochmal auf unseren kleinen Werbeblock.
Das Autorenpaket. Meldet euch an www.autorenpaket.de, wenn ihr schon immer mal ein Buch schreiben wolltet oder ein Buch schon geschrieben habt und veröffentlichen wollt und jetzt wissen möchtet, wie das am erfolgreichsten geht.
Oder ihr schenkt es jemandem zu Weihnachten, von dem ihr wisst, dass er schon immer mal ein Buch schreiben wollte. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wir hören uns morgen wieder, wenn sich das sechste Türchen öffnet. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Episode vom Treecorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Treecorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.